Ich freue mich, hier zu sein, Sie und euch begrüßen zu können. Durch die unverhoffte Einladung war das möglich und nach längerer Zeit ist es wieder gut, hier zu sein bei euch. Nicht alle kennen mich, Gerhard Mosner, Pastor im Ruhestand seit anderthalb Jahren. Und man kann sich fragen, was macht eigentlich ein Pastor im Ruhestand so? Zum Beispiel solche Einladungen annehmen. Aber es sind nicht viele. Ab und zu bin ich unterwegs. Neben Haus und Hof, kümmern um meine Frau und Haus und Garten, bin ich noch in der Gemeindeleitung, gerade vom Wald Grafing. Und die Gemeindeleitungen haben zurzeit nicht weniger zu tun als vorher. Das ist einfach so, weil viele andere Dinge zu organisieren sind. Da gibt es noch ein paar Hobbys, die ich gerne mache, aber darüber will ich mich nicht weiter auslassen. Und seit einiger Zeit habe ich angefangen, im ökumenischen Hospiz in Radevormwald mitzuarbeiten, als ehrenamtlicher Mitarbeiter. Das war ja auch mein Arbeitsfeld bei Bethanien und das ist eine gute Sache, da weiter zu sein. Also ich bin gut beschäftigt und habe trotzdem noch Zeit auch für Privates. Soweit einmal. Jetzt zu dem Thema von heute. Jetzt in den Ferien waren und sind viele Leute unterwegs. Nicht jeder in diesen unsicheren Zeiten, aber manche doch. Und für andere steht vielleicht auch noch ein Urlaub bevor. Urlauber fahren in der Regel längere Strecken, sehen und erleben besondere Dinge, wie ihr zum Beispiel. Und wenn sie zurück sind, dann wird gefragt, na wie war's? Was hast du erlebt? Wie war die Fahrt? Das gehört ja zu den Standardfragen, wenn einer ein längeres Stück unterwegs war. Wie war die Fahrt? An dieses Thema dachte ich beim Schluss der Apostelgeschichte. Die letzten Kapitel beschreiben, wie Paulus nach Rom gelangt ist. Was er wohl gesagt hat, als die Christen in Rom ihn gefragt haben, na, wie war die Fahrt von Israel hierher nach Rom? Da wird er eine Menge zu erzählen gehabt haben. Diejenigen, die sich in der Apostelgeschichte auskennen, die wissen, worauf ich anspiele. Da ist von einer abenteuerlichen Schiffsreise die Rede, die Paulus nach Rom geführt hat. Er hat auf dieser Reise einiges erlebt. Mit den Kräften der Natur, mit Wind und Meer, auch mit den Menschen, mit ihren guten Seiten und ihren bösen Absichten und in all dem auch mit seinem Gott. Ja, in Rom angekommen, gab es eine Menge zu erzählen. Wir finden diesen Bericht in Apostelgeschichte 27 und 28. Das sind zwei lange Kapitel, die ich jetzt nicht vorlesen kann. Ich empfehle mal aber, die zu Hause nachzulesen. Das ist ein spannender Reisebericht. Jetzt ein paar Stichworte aber daraus, um mal so gedanklich in diese Geschichte hineinzukommen. Es beginnt ja damit, dass Paulus per Schiff als Gefangener, allerdings in leichter Haft, von Caesarea in Palästina aus nach Rom geschickt wird, wo er sich vor dem Kaiser verantworten soll. In seiner Begleitung sind einige Soldaten und auch einige seiner Gefährten. Das ist von Anfang an eine mühsame Fahrt mit widrigen Windverhältnissen. Gegen den Wind zu kreuzen ist nicht einfach und es dauert länger als gedacht. Unterwegs bei Kreta warnt Paulus vor einer Weiterreise, weil schon die Herbstschirme einsetzen. Aber es wird nicht auf ihn gehört. Das Schiff gerät in einen bösen Sturm, der sie zwei Wochen lang über das Meer treibt. Das ist eine harte Zeit, in der die Reisenden mehr und mehr den Mut verlieren und keine Chance auf Rettung mehr sehen. In einer Vision wird dem Paulus aber gesagt, dass alle am Leben bleiben werden, auch wenn das Schiff zerbrechen und untergehen wird. Das teilt er den Leuten auf dem Schiff mit. Da sind insgesamt 276 Männer. Und er bezeugt Christus und macht ihnen wieder Mut. Schließlich stranden sie auf Malta. Mal in Klammern gesagt, so eine Schlagzeile, Schiffbrüchige stranden auf Malta, dann könnte man auch an unsere Zeiten denken. Ne? Das passiert bis in unsere Tage. Leute, die von Afrika rüberkommen. Aber das nur mal am Rande. Damals werden alle gerettet, wobei von Paulus wichtige Initiativen ausgehen. Sie haben sich durch die Brandung gerade an Land gerettet. Sie haben sich dort an einem Feuer, da wird Paulus obendrein von einer giftigen Schlange gebissen. Aber Gott bewahrt ihn und es schadet ihm nichts. Er kann das Vertrauen der Inselbewohner gewinnen und durch Gottes Kraft einige Kranke heilen. Schließlich nach 3 Monaten können sie mit einem anderen Schiff weiterfahren und gelangen glücklich ans Ziel. Wie gesagt, zu Hause mal nachlesen, Apostelgeschichte 27 und 28. Und ich habe gerade so beim Singen gedacht, das Lied hätte Paulus auch dichten können. Du bist der Halt mitten im Sturm. Eine abenteuerliche Reise. Glück im Unglück, wenn man es mal rein menschlich betrachtet. Aber Paulus wird sicher von Gottes Bewahrung gesprochen haben. Gott hat seine Hand im Spiel. Er sorgt für seinen Diener, dass er das vorbestimmte Ziel erreicht. Diese Erzählung hat mich zu der Frage geführt, wie hängen die Dinge, die wir erleben, mit unserem Glauben zusammen? Wie können wir die glücklichen und schwierigen Ereignisse deuten? Erfahren wir darin Gott? Wie verstehen wir Gottes Wirken in den unterschiedlichen Lebenserfahrungen, die wir machen? Diese Frage drängt sich ja auch in Corona-Zeiten auf. Wie hat Gott seine Hand im Spiel? Leute, die Gott nicht kennen, sagen zu ihren Erlebnissen vielleicht Glück gehabt oder Pech, Zufall, Schicksal oder was sonst noch. Mir erzählte beispielsweise ein Mann einmal in einem Heim vom Krebstod seiner Frau und er fragte sich, warum bin ich so gestraft worden? So hat er sein Erleben gedeutet. Was sagen wir zu den verschiedenen Schicksalen? Wie können wir das, was wir erleben, in unseren Glauben einordnen? Ich will das noch an Paulus und seiner Schiffsreise ein bisschen deutlich machen. Er erlebt ja ganz Unterschiedliches. Er erlebt sich als einen Gefangenen, der nach Rom transportiert wird. Er muss hinnehmen, dass auf seine Warnung vor einer Weiterreise nicht gehört wird. Sie kommen in diesen schlimmen Sturm, in dem alle fürchten, nicht mehr lebend davonzukommen. Er steckt in Lebensgefahr mehrfach durch den Sturm, dann durch die Soldaten, die, als das Schiff zerbricht und alle an Land schwimmen, die Gefangenen vorsorglich umbringen wollen. Er erlebt aber auch, wie Gott zu ihm redet, ihm eine klare Sicht schenkt von dem, was geschehen wird. Paulus erzählt und bezeugt Christus. Seine Aufmerksamkeit und Vorsicht verhindern, dass die Seeleute bei diesem Schiffsbruch allein fliehen und die Reisenden im Stich lassen. Er bekommt mit, wie der Hauptmann sich für ihn einsetzt gegen seine Soldaten, die ja die Gefangenen umbringen wollen. Schließlich werden alle gerettet, aber das Schiff mit der Ladung ist verloren. Und dann noch obendrein diese Geschichte mit der Schlange. Paulus wird gebissen und erlebt, dass ihm das wunderbarerweise nichts tut. Er bekommt Kontakt mit Einheimischen, die ihn zuerst für einen Mörder halten, dann für ein göttliches Wesen. Er kann Kranke heilen und Segen weitergeben. Schließlich können sie weiterfahren und kommen am Ende wohlbehalten an. Eine Menge Erlebnisse, ganz unterschiedlicher Art, gute und schlechte. Wie deutet Paulus sie von seinem Glauben her? Mir fällt auf, dass Paulus nicht sagt, alles und jedes Erlebnis ist von Gott geschickt und bewirkt. Er sagt nicht, Gott hat es Minute für Minute genauso geplant, wie es eingetreten ist. Nein, er unterscheidet. Ja, Gott handelt und Menschen verhalten sich. Manche klug oder auch dumm, manche gut, manche böse. Die Kräfte des Windes wirken, wie sie halt zu wirken pflegen, wenn der Herbst kommt in dieser Weltregion. Paulus weiß, dass Gott ihn in Rom haben will und dass der Herr darum auf jeden Fall seine Hand über ihn halten wird. Und so macht er auch die Erfahrung, dass das letztlich geschieht. Die Anfangsvorgabe, du sollst mein Zeuge in Rom vor dem Kaiser sein, wird am Ende erfüllt. Gott wehrt ihm dabei, dass die Mitreisenden alle überleben. Paulus macht die Glaubenserfahrung, Gott steht zu seinem Wort. Zwischen dieser Anfangszusage und dem erreichten Ziel gibt es freilich jede Menge Turbulenzen. Zum Beispiel, dass sie in diesen Sturm kommen. Paulus sagt nicht, den hat Gott geschickt. Er sagt, es ist Herbst, da kommen die Stürme. Hättet ihr auf mich gehört, als ich davor warnte? Er sieht die Ursache nicht bei Gott, sondern bei den Menschen. Die hören nicht auf einen klugen Rat. Er erfährt darin, dass Gott den Menschen ihre Freiheit lässt, Entscheidungen zu treffen, auch wenn es verkehrte sind. Den Herbststurm lässt Gott deswegen nicht ausfallen. Und auch nicht die Virenplage heutzutage. Gott lässt die Menschen die Folgen ihrer Entscheidungen und Verhaltensweisen tragen. Das ist bis heute so. Auch gegenüber Corona verhalten sich manche Menschen klug und manche dumm, leichtsinnig, rücksichtslos. Da brauche ich nicht bestimmte Volksführer zu nennen, die haben wir alle im Sinn. Und dabei werden dann leider auch immer wieder solche Menschen in Mitleidenschaft gezogen, die nicht die unmittelbare Verantwortung dafür tragen. Paulus erfährt weiter, wie Gott ihn ermutigt und wie er anderen Mut machen kann, indem er mitten im Sturm Gott für das Essen dankt. Auf Malta erfährt Paulus, wie Gott ihn wunderbar vor den Folgen des Schlangenbisses schützt und ihm die Kraft gibt, Kranke zu heilen. Auf dieser Reise kommen also alle möglichen Ereignisse zusammen, alltägliche und wunderbare, erschreckende, bedrohliche und tröstliche. Nicht jede Einzelerfahrung wird auf Gott hingedeutet, als sei er verantwortlich, aber insgesamt kann Paulus bezeugen, hier hat Gott seine bewahrende Hand dazwischen gehabt. Er hat sein Versprechen wahrgemacht, sein Ziel erreicht. Wenn wir nun an uns denken und das, was wir so erleben, und jeder hat seine Lebenserfahrungen sehr unterschiedlicher Art, wie können wir das denn mit dem Glauben verbinden? Wie werden aus Lebenserfahrungen Glaubenserfahrungen? Dazu müssen wir uns Verschiedenes klar machen. An erstes Mal, vieles, was wir erleben, versehen wir mit einer Deutung. Aus einem Erlebnis wird eine Erfahrung. Das ist ein kleiner Unterschied. Ein Erlebnis ist einfach das, was in unserem Beisein geschieht. Zum Beispiel, ich habe einen Autounfall und ich komme ohne Verletzung davon. Ich habe das mal so erlebt, Sekundenschlaf, und es ist Gott sei Dank gut gegangen. Das ist eine Erfahrung, ein Erlebnis, das ich gedanklich verarbeitet und gedeutet habe. Ich mache eine Glaubenserfahrung, für die ich danken kann. In dem Wort Erfahrung steckt ja das Wort Fahren. Der Erfahrene ist ursprünglich der Mensch, der ein Land bereist hat, der weit herumgekommen ist, der sich ein Bild gemacht hat von der Welt. Er hat sich ein Urteil gebildet. Er ist erfahren. Und jede Erfahrung schließt also genau genommen nicht nur die Tatsachen ein, die sich ereignen, sondern auch die Beurteilung. Ich habe das diese Nacht noch so erlebt. Bin aufgewacht, 4 Uhr, es hat geregnet, heftig geregnet, hier vielleicht auch. Und ich habe gedacht, Gott sei Dank für den Regen, dass mal wieder was runterkommt. Dem Land tut es gut, ist nötig. Hätte es die ganze Woche lang schon heftig geregnet, dann hätte ich vielleicht gedacht, ach, schon wieder Regen. Das heißt, wir versehen das, was wir erleben, mit einer Deutung. Wir bewerten, wir beurteilen. Wenn jemand sagt, ernsthafteres Beispiel, ich glaube nur, was ich sehe, so stimmt das einfach nicht. Auch wenn das sehr objektiv klingt, stecken doch schon Vorurteile darin, eigene Deutung der Wirklichkeit. Natürlich macht dieser Mensch dann auch seine Erfahrung, die genau das zu bestätigen scheinen. Nur das Sichtbare ist wirklich, denkt er. Er findet Gott nicht in seinem Leben. Umgekehrt stimmt es eher, meine ich. Ich sehe nur, was ich glaube. Derjenige, der mit der Wirklichkeit Gottes rechnet und ihn für einen treusorgenden Vater hält, wird seine Erfahrungen in dieser Weise machen und bestätigt finden. Was ich an diesem Punkt als erstes herausstellen wollte, ist, wenn wir von Erfahrungen reden, so sind damit nie nur die objektiven Tatsachen gemeint, sondern immer auch unser Deuten und Verstehen. Eine Erfahrung ist ein Ereignis, so wie wir es für uns persönlich verstehen. Von daher ist auch klar, dass wir Menschen ganz unterschiedliche Erfahrungen machen, die manchmal nur schwer auf einen Nenner zu bringen sind. Wir stellen gelegentlich fest, dass Erfahrung gegen Erfahrung steht, je nachdem, wie das Erlebte gedeutet wird. Darum ein zweiter Hinweis, wie Lebenserfahrungen zu Glaubenserfahrungen werden. Die Überschrift heißt, nicht nur sogenannte gute Erfahrungen sind Glaubenserfahrungen. Wenn wir von Glaubenserfahrungen reden, dann reden wir ja meistens von Erfahrungen, die wir als für uns gut und hilfreich empfinden. Wir sehen eine Hilfe Gottes, eine Bewahrung, ein Gesundwerden von Krankheit, ein glückliches Zusammentreffen und so weiter und sagen, da haben wir eine Erfahrung mit Gott gemacht. Wir sagen das gewöhnlich nicht bei ganz alltäglichen Erlebnissen und wir sagen es erst recht nicht, wenn etwas Böse für uns ausging. Steckt Gott also nur in den für uns guten Lebenserfahrungen, in den leichten, in den angenehmen? Wenn wir das so meinen, müssen wir gründlich umdenken. Gewiss dürfen wir Gott in den erfreulichen Ereignissen unseres Lebens sehen, in all den Hilfen und Bewahrungen. Die dürfen wir entdecken und es gibt mehr, als wir oft meinen. Wir dürfen es ihm danken, keine Frage. Aber wenn wir ihn nur dort sehen, schränken wir ihn ein, beziehungsweise unsere Glaubenssicht wird einseitig. Sie wird dann schwer erschüttert, wenn etwas passiert, das nicht in unsere Sicht vom immer bewahrenden Gott zusammenpasst. Und Gottes Wort zeigt uns auch ein anderes Bild. Es zeigt uns beispielsweise den Gott, der der Schöpfer der Natur mit ihren Kräften ist. Der scheint nicht nur mild die Sonne, es geht auch heftiger zur Sache. Er lässt es auch regnen über Gerechte und Ungerechtigkeit, hier und da sturzflutartig. Land unter, verbunden mit viel Leid, zum Beispiel zurzeit in Südostasien und Pakistan. Da gibt es auch Viren, die sich ausbreiten. Das ist nicht leicht zu verstehen. Wir erleben Gottes Erhaltung und Bewahrung, aber auch Katastrophales. Nicht nur da, wo Gott uns versorgt und erhält, können wir eine Glaubenserfahrung machen, sondern auch da, wo er fern zu sein scheint, in dem Schweren, im Leid. Auch das Fernsein und Fremdsein Gottes ist eine Weise, etwas über Gott zu erfahren. Zum Beispiel erfahren wir darin, dass diese Welt unter einer ganz tiefgreifenden, schweren Störung leidet. Sie ist nicht heil, sie ist nicht vollkommen. Der eine deutet es so, dann gibt es keinen Gott, zumindest keinen guten Gott, dessen Aufgabe wäre es doch, das zu verhindern und abzuschaffen, was so schlimm ist. Aber ist es das? Wissen wir genau, was Gottes Pflicht ist? Man kann das Erleben in dieser Welt auch anders deuten. Ja, es ist eine schlimme Welt, in der der Teufel los ist. Es ist eine gerade auch durch die Schuld der Menschen mit Gott zerstrittene, gefallene Welt. Eine von Gott hingegebene Welt mit Krankheiten, Leid und Vergänglichkeit. Wir erfahren, Gott ist nicht nur der sogenannte liebe Gott, bei dem wir machen können, was wir wollen. Er ist auch der heilige Gott, der seinen Zorn zeigt, der die Menschen die Folgen ihrer Sünde tragen lässt. Und das wird bei den Klimasünden beispielsweise immer deutlicher. Da unterscheidet die Bibel übrigens gar nicht immer zwischen den Folgen persönlicher Schuld und dem Verhängnis, das viele erreicht, ob sie nun persönlich dafür können oder nicht. Denn es gibt keinen Menschen, der mit gutem Recht zu Gott sagen könnte, das habe ich aber nicht verdient. Sind wir doch alle Teil dieser mit Gott zerfallenen Welt. Paulus schreibt in Römer 8 dazu, dass die Kreatur seufzt und sich mit uns nach Erlösung sehnt. Wir leben in einer seufzenden Welt und wir seufzen mit. Wir erleben auch, dass Menschen durch ihre Dummheit und Rücksichtslosigkeit und Habsucht viel Unheil produzieren. Und viele Menschen müssen darunter leiden. Es fällt uns schon schwer zu verstehen, warum Gott das geschehen lässt. Warum gibt er uns Menschen so viel Freiheit? Zum Guten, aber auch zum Bösen. Ich weiß es nicht. Satan wirkt noch und die Bibel sagt, dass am Ende das Unkraut mit dem Weizen geschnitten wird. Das Gericht Gottes kommt, indem er alle Verhältnisse klären wird. Die Bibel ermutigt uns aber an vielen Stellen, das schwere Erlebnis als einen Ruf Gottes zu verstehen. Als den Ruf, komm damit zu mir. Komm mit deinem Versagen, komm auch mit dem persönlich nicht verschuldeten Leid. Komm mit deinem Schmerz zu mir. So hat das Volk Israel seine nationalen Katastrophen verstanden als eine Erziehungsmaßnahme Gottes, als einen Ruf Gottes. Kehr um, komm zu mir. Die Erfahrung, dass wir mit unserer Eigenwilligkeit manchmal vor die Wand laufen, kann uns ja auch zu einer Glaubenserfahrung werden. Gott ruft zur Umkehr. Und wie steht es mit dem unverschuldeten Leid? Paulus etwa, der ja auch mit einer persönlichen Leid zu kämpfen hatte, seinem Stachel im Fleisch, der ihm nicht weggenommen wird, sagt dazu, wir haben diesen Schatz in irdenen, also tönernen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Gott kann und will auch unser Trost sein bei schmerzlichen Dingen, die bleiben. Ich finde dieses Kapitel 11 aus dem Hebräerbrief, aus dem wir die Lesung gehört haben, immer atemberaubend. Wieder unmittelbar nebeneinander von glaubenden Menschen berichtet wird, die einen erleben wunderbare Hilfen Gottes und die anderen schlimme Leiden. Und es sind alles Menschen, die bewusst dem Herrn angehören, in all den unterschiedlichen Erfahrungen. Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt dazu, ertragt das, was ihr da erfahrt, und werft euren Glauben nicht weg, denn er zieht eine große Belohnung nach sich. Wir erleben Anfechtungen des Glaubens, offene Fragen, die schmerzen und die sich wohl in diesem Leben auch nicht klären lassen. Wo ist Gott? Wo war er, als dieses oder jenes passierte? Ein Kollege erzählte mir vor einiger Zeit, dass sein Enkel wenige Tage nach der Geburt gestorben ist. Das hat ihm und der Familie sehr wehgetan. Antworten scheint es nicht zu geben. Aber immer noch stehen uns verschiedene Deutungen zur Verfügung. Ablehnung oder Annahme, Zweifel oder ein Ja zu Gott. Wenn Anfechtungen Geduld bewirken, dann sind auch Anfechtungen eine Weise, Gott in unserem Leben wirken zu sehen. Er will die Geduld und viele andere Früchte des Glaubens wachsen lassen. Und manches wächst nur unter einer Last. Ich fasse das zusammen. Glaubenserfahrungen machen heißt nach der Bibel nicht nur Höhenflüge zu haben und nur Gutes zu erleben. Auch im Alltäglichen, ja im Schweren, ist Gott zu finden, wenn wir nur wach dafür sind. Jesus hat in seiner schwersten Stunde am Kreuz einerseits gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und hat am Ende doch gesagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. In dieser riesigen Spannung stand er. Und dabei hat er geglaubt und gewusst, mein Vater ist für mich. Er ist auf meiner Seite, auch jetzt. Darin ist er uns als Beispiel gegeben und darin versteht er uns, wenn wir in solchen Spannungen stecken, und tritt als Fürbitter vor Gott für uns ein. Er verspricht uns, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Noch einmal zum Schluss die Frage, wie kann ich denn die ganz unterschiedlichen Lebenserfahrungen in den Glauben einordnen? Es ist entscheidend wichtig, dass wir den Start und das Ziel sehen und damit den großen Zusammenhang, in dem unser Leben steht. Paulus hat die Romreise angetreten mit dem Wissen, ich gehöre zu Christus und er will, dass ich ihn in Rom vor dem Kaiser bezeuge. Und am Ziel stellt er fest, ich bin angekommen, ich kann es tun. Und dazwischen gibt es so manche gute und böse Erlebnisse, aber das Ziel wurde erreicht. Für uns, wenn Christus uns in seine Gemeinschaft gerufen hat, dann gehören wir zu ihm. Wir sind erlöst, von Schuld befreit. Wir sind Gottes Kinder. Das ist der Start. Und unsere ewige Zukunft ist gesichert. Das Ziel, wir werden mit ihm in Gottes Reich leben. Es gibt ein Erbe des ewigen Lebens. Und dazwischen schickt unser Herr uns auf eine Lebensreise, auf der wir ihn bezeugen und ehren sollen. Wir werden in vielerlei Turbulenzen des Lebens geraten, der eine mehr, der andere weniger, ja. Aber wir haben einen Herrn, der versprochen hat, alle Tage bei uns zu sein, wie es auch immer geht. Nichts wird ihn hindern, mit uns das Ziel des Lebens zu erreichen. Die Erfahrung, die Jesus gemacht hat, ist ein Beweis dafür. Alle Dinge werden zum Guten mitwirken, so bezeugt es auch Paulus in Römer 8. Wenn wir nun im Glauben davon ausgehen, dass dieser große Bogen über unser Leben gespannt ist, von der Erlösung bis zur Vollendung, dann werden auch zwischendrin viele Einzelheiten zu einer Gotteserfahrung, seiner Hilfe, seiner Erziehung und Herausforderung zum Vertrauen, seiner Geduld, seiner Führung. Wir werden nicht alles erklären können, Fragen bleiben offen. Schmerzen werden uns nicht erspart. Und doch werden wir sagen können, er geht mit. Und hier und dort haben wir deutlich seine Hand gespürt. Wo wir das merken, können und sollen wir es fröhlich bezeugen. Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt uns in Kapitel 12, weil uns eine solche Wolke von Zeugen umgibt, wollen auch wir alle Last und die Fesseln der Sünde abwerfen. Lasst uns mit Ausdauer in dem Wettlauf laufen, der uns aufgetragen ist, und auf Jesus sehen, den Anfänger und den Vollender des Glaubens. Amen.